SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag. SR3.
Tagsüber im Büro arbeiten oder im Pflegeheim und dann abends noch in der Kneipe stehen oder im Restaurant aushelfen. Das ist für immer mehr Menschen hier bei uns im Saarland mittlerweile Realität. 35.000 Saarländerinnen und Saarländer, die haben mittlerweile neben ihrem Hauptjob noch einen Minijob. Das sind Zahlen der Arbeitsagentur. Mein Kollege Thomas Braun, der hat sich diese Zahlen genauer angeschaut. Thomas, ordne uns das bitte mal ein. 35.000 Menschen, das sind ja schon viele, oder?
Tatsächlich jeder 10. Arbeitnehmer hier im Saarland. Und vor allem sind es wirklich viel mehr als noch vor 10 Jahren. Und genau, es sind 30% mehr. Man kann sagen, die Zahl steigt eigentlich so seit Jahren stetig an. Dann gab es einen Einbruch in der Corona-Zeit. Danach ging es sogar noch ein Stückchen steiler nach oben. Und zuletzt hat sich das so ein bisschen auf einem Niveau eingependelt. Wobei man sagen muss, insgesamt ist die Beschäftigung in den letzten 2 Jahren im Saarland auch zurückgegangen.
Ja, und warum machen das die Menschen? Reicht das Geld aus ihrem Hauptjob nicht?
Also das ist sicherlich ein Hauptgrund, aber nicht nur. Arbeitsmarktforscher, die haben das untersucht. Und die sagen zum Beispiel, manche arbeiten noch nebenher, um sich einfach mehr leisten zu können. Tolle Anschaffung, nächster Urlaub oder etwas in der Art. Und manche machen das tatsächlich auch, weil es Spaß macht. Weil so ein Job an der Theke in der Kneipe, der kann ja durchaus auch Spaß machen.
Gut, da trifft man ja auch interessante Menschen, hat irgendwie mal andere Gespräche als sonst. Aber trotzdem, es ist ja auch ein bisschen anstrengend. Ne? Aber gerade das Beispiel Theke in der Kneipe ist eine der beliebtesten Tätigkeiten, Nebentätigkeiten. Was sind denn ansonsten so die typischen Zweitjobs?
Ja, du sagst halt Gastronomie insgesamt. Jeder 7. Nebenjob oder Zweitjob findet dort statt. Danach folgt der Einzelhandel. Das kann dann auch die Spätschicht an der Tankstelle sein. Und typisch sind auch so Hausmeister- oder Gärtnerjobs.
Ja, sind das dann eher die Rentner, die sich dann was dazu verdienen wollen?
Also um die geht es hier in diesem Fall nicht. Das gibt es zwar auch, aber wir reden hier wirklich nur über die normal Berufstätigen, sage ich mal. Und die allermeisten sind tatsächlich zwischen 25 und 55 Jahren alt.
Jetzt hast du gerade die normal Berufstätigen in Anführungszeichen erwähnt. Das sind die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, ja. So heißt das offiziell. Da hast du dir ja auch die Zahlen angeschaut. Unterm Strich ging die Beschäftigung im Saarland ja zurück, aber auch nicht überall gleich, oder?
Nein, da gab es tatsächlich, da war ich etwas überrascht, ganz große Unterschiede. Auch wenn es insgesamt gesunken ist, in der Hälfte der Städte oder mehr als der Hälfte der Städte und Gemeinden gab es sogar einen Job plus. Ganz vorne mit dabei sind Merschweiler und Lebach, wenn man wirklich den prozentualen Anteil nimmt. Im Merschweiler waren es laut Arbeitsagentur hauptsächlich Arbeitsplätze in der Pflege und in Lebach unter anderem in der Fertigung. Dort sitzt zum Beispiel der Maschinenbauer Fuchs, der liefert für die Rüstungsindustrie, für Diehl, für KNDS zu und der hat gerade richtig gut zu tun.
Und wenn Sie wissen wollen, wie es in Ihrem Ort aussieht, dann schauen Sie doch mal bei uns auf sr3.de. Da finden Sie eine Karte mit Zahlen und Daten auch zu Ihrer Gemeinde. Und dir, Thomas, vielen Dank für die Infos und dass du dir die Zahlen genau angeschaut hast. Was machen wohl die allermeisten Menschen? Ich nehme das jetzt mal an, morgens als erstes. Es ist der Gang aufs stille Örtchen. Und wissen Sie was? In Rubenheim, da kann man sich jetzt Toiletten in einer Ausstellung angucken. Nicht im Badezimmer. Vom Donnerbalken über Nachttöpfe bis hin zur klassisch modernen Toilette. Insgesamt gibt es da mehr als 100 Exponate zu bestaunen. Und die Idee dazu hatte der Volkskundler Gunther Altenkirch. Und mein Kollege, SR3-Reporter Max Zettler, der hat sich das angesehen.
Ich habe schon eine ganze Menge jetzt zu Toiletten erfahren und wie Toiletten damals funktioniert haben. Da haben Leute ihren Frauen eine Toilette gebaut, weil sie sich nach dem Krieg nicht ins Gras setzen wollten. Da hatten die da einen Kasten mit Loch, der ein bisschen gepolstert war. Das war angenehm. Oder natürlich der Klassiker mit der Toilette im Garten. Und da ist der Donnerbalken dann, apropos Donnerbalken, Herr Altenkirch hat hier auch in dieser Ausstellung mit dem Klos das eigene Klo dieses Museums hingebaut, ne?
Ja, richtig. Ich habe hier ein eigenes Klo gebaut in dem Stil der Donnerbalken, wie man dazu früher gesagt hat. Das kommt auch sehr gut an. Es hat natürlich eine Spülung nach den heutigen Erfordernissen. Aber die Leute sind immer begeistert, weil viel in Holz dann noch gebaut wurde.
Wollen wir uns den mal anschauen? Wollen Sie den mal kurz aufmachen? Das ist nämlich eine Tür, die hier einfach irgendwie gefühlt in die Wand reingeht. Steht WC-Ausguss dran. Es knarzt auch und hier ist schön warm erstens und da sind wir doch, hör mal, der Wasserkasten zum Ziehen, oh ja, ja.
Aha. Ich habe abgestellt, ja.
Ja, okay. Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass da Wasser rauskam. Unten drunter, man sieht den Wasserkasten, unten drunter ist ganz viel Holz mit einer Klappe, die sie jetzt anheben, mit der Keramik unten drin. Also da ist wahrscheinlich ein normales Klo unten drunter.
Ein richtiges Keramikklo aus den 80er Jahren. und alles funktioniert und alles ist auch sauber. Ja?
Aber theoretisch, wenn Sie das Museum aufhaben, Sie haben das ja nicht immer offen und nur für Führungen und so, kann man das benutzen?
Ja, dieses Klo ist zum Benutzen. Ich werde öfter gefragt und das wird sehr häufig benutzt auch.
Naja gut, dann gehen wir mal nochmal raus hier aus dem Klo. Ich habe noch eine Sache. Bei den 100 Exponaten, die Sie hier haben, haben Sie ein Lieblingsexponat?
Ein Lieblingsexponat? Ich habe einige Lieblingsexponate. Das kann man als solches gar nicht erkennen. Das ist ein Stück aus der Entsorgung von Altwasser und so weiter. Da hat sich eine Frau beschwert bei ihrem Mann, dass es immer materielles Echo gibt, wenn es darunter plumpst. Und dann hat er ihr die eigentliche Kloöffnung, die große, verjüngt mit einem Trichter aus Keramik.
Der Trichter ist jetzt bräunlich wieder geworden, also ja. Der Kalk ist abgegangen. Das funktioniert, also dann plumpst es nicht mehr so laut.
Ja, nicht nur, dass es so laut, sondern das materielle Echo, das spritzt dann nicht mehr hoch. Ja.
Okay, ja, verstehe, das ist auch sehr angenehm, wenn es nicht nass ist am Popo.
Das materielle Echo, sowas habe ich auch zum ersten Mal gerade gehört, aber man kann sich vorstellen, was damit gemeint ist. Kuriose Dinge auf jeden Fall, auf denen man sein Geschäft erledigen kann, die gibt's zu sehen in der Toilettenausstellung von Gunther Altenkirch im Museum für dörfliche Alltagskultur in Rubenheim. Das ist jeden dritten Sonntag im Monat geöffnet von 14 bis 18 Uhr. Wenn man eine Krebsdiagnose bekommt, das ist tatsächlich einfach was Schreckliches, kann man gar nicht anders sagen. Vor allem aber auch, wenn Kinder an Krebs erkranken. Das ist am häufigsten Leukämie, aber gleich dahinter kommen Hirntumore. Und da ist vieles noch nicht richtig erforscht. Um eben die Forschung an Hirntumoren bei Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, gibt es im Saarland die Ursula und Werner Schanne Stiftung. Und die hat gestern Abend ihren dritten Förderpreis an eine Forscherin der Uniklinik in Homburg verliehen. SR3-Reporterin Lea Kielnecker war dabei. Wer ist denn die glückliche Gewinnerin?
Dörte Keiner heißt sie. Sie ist Oberärztin in der Neurochirurgie und sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit peripheren Nerventumoren und kann uns deswegen auch am besten erklären, was das überhaupt ist.
Periphere Nerventumoren ist halt eine recht unterschiedliche Gruppe von verschiedenen Tumoren, die halt an den unterschiedlichsten Nerven im ganzen Körper auftreten können. Das kann der Kopfbereich sein, das können die Extremitäten sein, innerhalb und außerhalb der Wirbelsäule sowie den peripheren Nerven und für die Patienten auch sehr, sehr belastend sind.
Heißt zum Beispiel, dass man dann Schmerzen hat oder wenn die im Gehirn am Hörnerv auftreten, dann können die Patienten zum Beispiel auch taub werden. Und von der Schanne-Stiftung bekommt sie jetzt 13.000 Euro, um die Analyse von solchen Tumoren zu verbessern. Und das ist ein wichtiger Schritt, um zu entscheiden, wie man die später am besten behandelt.
Die ersten Preisträger dieses Forschungspreises der Schanne-Stiftung, die wurden ja im vergangenen Jahr ausgezeichnet und haben auch schon ihre Arbeit aufgenommen. Gibt's da schon Ergebnisse?
Ja, wie das in der Forschung immer so ist, dauert das alles ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Bei der Preisträgerin Karin Radke ist zum Beispiel das Gerät kaputt gegangen, das sie für ihre Forschung braucht. Das wird gerade noch repariert. Und der andere Preisträger, Fritz Teping, der kämpft noch mit der Programmierung einer Datenbank, um dann mit den Daten rauszufinden, wie Tumoroperationen gerade bei Kindern und Jugendlichen auch sicherer gemacht werden können. Das heißt, mit den Ergebnissen dauert es noch ein bisschen.
Lass uns noch kurz über den Hintergrund sprechen dieses Preises. Was ist denn das Besondere an dieser Förderung durch die Schanne-Stiftung?
Ja, die kommt ganz gezielt der Neurochirurgie an der Uniklinik in Homburg zugute. Die Stifterin Ursula Schanne wollte konkret hier vor Ort fördern, damit sie eben auch sehen kann, was mit ihrem Geld passiert. Und der Förderpreis ist eine ganz wichtige Unterstützung, sagt der Preisträger vom letzten Jahr, Fritz Teping.
Gerade im experimentellen Bereich, in der Tumorforschung, wird es sehr schnell sehr teuer. Und Gelder und auch der Preis, der mit den Geldern verbunden ist, der kann da schon einen entscheidenden Beitrag zu leisten, dass das schneller vorangeht.
Es ist nämlich auch so, dass es für seltene Hirntumore sonst kaum Fördergelder gibt.
Dabei ist das ja ein ganz wichtiges Thema, an dem geforscht werden soll. Und das fördert die Schanne-Stiftung nämlich mit einem jährlichen Förderpreis für die Erforschung seltener Hirntumore, besonders bei Kindern und Jugendlichen. Danke dir, SR3-Reporterin Lea Kielnecker, für den Einblick in die Arbeit der Preisträger.